Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 643. Heute mit der Vorschau auf WWE Bad Blood. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Was fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an, dass wir gepodcastet haben?
Ist wirklich komisch, ne? Also wirklich sehr, sehr, sehr lange. Wir haben uns natürlich das Magazin gemacht, aber das ist auch schon wieder fast 2 Wochen her. Es ist verrückt.
Es ist verrückt, wenn man sich nicht jede Woche mindestens einmal am Mikrofon oder auf anderem Wege sieht, hört oder was auch immer, ist das merkwürdig. Ja, es steht mal wieder ein PLE an, nämlich WWE Bad Blood. Natürlich ein historischer Name, den man hier zurückgebracht hat und auch ein historisches Match, was mal wieder aufgefahren wird. Kai, es geht ins Hell in a Cell, wie damals Shawn Michaels und The Undertaker. Nur diesmal ist es mit Drew McIntyre und CM Punk. Wie ist dein Hype-Level als Number One CM Punk-Guy?
Ja, deswegen natürlich auch mit CM Punk-T-Shirt. Man muss ja representen. Ich bin natürlich sehr, sehr froh. Ich hoffe auch, wie der Großteil sehr froh ist, dass wir diesen Lakritz-Stangenkäfig nicht mehr haben, diese komischen roten Stangen da. Wir haben eine normale Farbe, wir haben den käfigfarbenen Käfig. Da bin ich schon mal sehr, sehr happy drüber, weil das war ja eine Sache, die war schon immer verhasst von Leuten.
Ja.
Also da danke, Hunter, du hast uns, ey, der Herr gibt es, der Herr nimmt es. Er nimmt uns das gute AJ-Theme, und aber gibt uns den guten Käfig dafür wieder. Ne? Das ist alles ein Tausch.
Was glaubst du, wie viele Praktikanten haben da mit Schmölgepapier gesessen, bis sie die rote Farbe wieder abgekriegt haben?
Boah, wirklich viele, glaube ich. Ich glaube, vielleicht hat sogar Hunter persönlich gemacht, weil okay, ist noch ein Mann des Volkes. Also das ist ja eine Fehde. Ich wollte gerade sagen, die steht so ein bisschen über allem, aber man muss natürlich auch ganz klar zu SmackDown rüberschauen und da natürlich auf das Tag-Match Cody Rhodes und Roman Reigns gegen Solo und Jacob Fatu, wo man ja auch sagt, okay, natürlich Roman wieder in einem Match, aber auch ein Name, den wir sehr, sehr interessant finden in der Bloodline, und es tut mir leid, es ist nicht Solo Sikoa, sondern Jacob Fatu, den wir da sehen. Wie wird es sein, wenn sich Roman und Jacob Fatu in einem Match gegenüberstehen? Wie wird es sein, wenn Cody und Roman zusammen taggen? Also da hat man auch echt also für Spannung gesorgt, und wir haben ja auch schon vor dem Podcast gerade so ein bisschen gesprochen, wo wir meinten, ach ja, hier tippen und ist ja nur 5 Matches, mal gucken, wie das so läuft. Und dann ist mir aber auch aufgefallen, ich finde es mega schwer zu tippen dieses Mal. Also sonst ist immer, der gewinnt, die gewinnt, alles klar. Das habe ich hier nicht.
Ja, wir haben auf jeden Fall hier 5 Matches, die allesamt eine Geschichte haben, die war allesamt, wo die Geschichte schon eine ganze Zeit lang läuft. Und auf jeden Fall ist es diesmal nicht ganz so eindeutig. Also ich weiß genau, es werden natürlich Leute sagen, na, ist doch ganz klar, es ist eindeutig. Aber wie eindeutig das dann wirklich ist, werden wir dann am Samstag sehen. Ja, wir werden natürlich dann auch die Review liefern. Aber ich bin ganz gespannt darauf. Also gerade diese beiden Matches, die versprechen für mich sehr, sehr spannend zu werden. Und da ist nämlich dann auch wiederum die Frage, lieber Kai, weil das ja schon so diverse Meldungen gegeben hat. Vor einigen Monaten hieß es noch, ja, also ganz klar, wenn WWE Bad Blood zurückkommt, dann wird auf jeden Fall das Hell in a Cell Match zwischen Drew McIntyre und CM Punk der Main Event werden. Jetzt zuletzt gab es auch vermehrt Meldungen, dass die Bloodline-Storyline, also Cody Rhodes und Roman Reigns gegen die Bloodline, hier im Main Event sein könnte, was natürlich dafür spräche, dass, wie wir es ja in der Vergangenheit schon mal gehabt haben, dass es am Ende wieder so einen großen Knall geben könnte, also eine große Storyline-Entwicklung. Ich gucke da so in Richtung Kevin Owens zum Beispiel, unauffällig rüber, Randy Orton. Wie siehst du das? Was wird Main Event?
Boah, auch das wieder finde ich sehr schwer zu tippen, um dabei zu bleiben, weil eigentlich so Punk gegen Drew McIntyre ist jetzt die Blutfehde, hahaha, Bad Blood, und natürlich auch das Gimmick-Match mit Hell in a Cell. Und natürlich auch mit Punk, riesiger Name, Drew McIntyre auch ein großer Name. Aber wenn man sich jetzt auch diese Aufmachung anguckt von dem, was ist was, Georgia Tech-Video von Cody und Roman, was wirklich geisteskrank gefilmt war. Also wirklich heftiges, heftiges, heftiges Ding, fand ich. Das hat ja auch schon wieder so WrestleMania-Status gefühlt, wie man das aufgebaut und gefilmt hat. Weil es ist ja nur ein Tag-Match, muss man ja ganz klar sagen. Aber es ist dann irgendwie schon mit Roman Reigns auch, ne? Und Roman Reigns ist dann eben doch immer noch Roman Reigns, und Cody Rhodes ist auch noch so ein unwichtiges Ding wie WWE-Champion, was man nicht vergessen darf. Ich find's super schwer. Eigentlich, ich würde mal sagen, durch diese letzten 3 Jahre, durch die wir gegangen sind, kann es was anderes sein als Roman Reigns und die Bloodline im Main Event?
Ja, also früher war es ja so, dass Cage-Matches traditionell gerne im Main-Event gestanden sind, einfach weil der Aufbau des Käfigs natürlich sehr lange gedauert hat. Und deswegen hat man dann quasi die vorherige Card abgefrühstückt, hat dann eine kurze Pause gemacht, Käfig aufgebaut, ab die Post. Das Problem haben wir natürlich jetzt nicht mehr. Wir haben es bei Raw gesehen, das Ding hängt einfach über der Decke. Dann wird's runtergelassen auf den Ring und ab die Post, los geht's. Das heißt also, diese große Umbaupause hat man nicht mehr. Genauso hat man ja auch dieses Feiern des Auftritts des Hell in a Cell ja noch mit dabei, ne, mit Rauch, Nebel, Musik und all dem, was noch mit dazugehört. Und
10 Minuten Werbung zwischen jedem Match.
Das stimmt. Auch da hätte man genug Zeit, auch den roten Käfig nochmal abzuschmörgeln und damit das wieder ein metallener Käfig wird.
Eben.
Nein, aber deswegen, also früher hätte man gesagt, ja klar, Hell in a Cell muss der Main Event sein. Jetzt hier ist es wirklich nicht klar, wie du schon richtig gesagt hast. Und ich glaube auch, dass man während, ja, das Hell in a Cell eher so ein Fädenabschluss ist. Das heißt, wir werden einen von den beiden Teilnehmern hier blutüberströmt, schnaufend im Ring sehen, wie er jubelt, der andere liegt am Boden. Ja, längere Siegesfeier vielleicht, aber dann keine große Entwicklung wahrscheinlich, die danach noch kommen wird, weil damit ist die Geschichte vorbei. Und beide gehen zu anderen Ufern. Ich glaube auch, dass man diese Zeit danach quasi die letzten Minuten des Pay-Per-Views damit nutzen wird, eine Art Cliffhanger aufzubauen. Und das spricht natürlich dann wiederum sehr für die Bloodline, weil wir wissen auch, man ist scharf auf die Ratings und man will natürlich da auch Leute einfach an den Bildschirm fesseln. Und das geht am besten mit einem Cliffhanger zum Ende von einem PLE. Was wird denn dann Opener? Oder kriegen wir dann gleich hier das Hell in a Cell Match im Opener, Kai?
Boah, das ist schwierig, also weil wir haben ja auch in letzter Zeit häufig gehabt, dass man sagt, okay, ein Banger am Anfang, ein Banger am Ende, ne, so die Klammer, die um die Show herum ist. Ich fänd's trotzdem irgendwie einen komischen Einstieg, oder?
Ja.
Wenn man jetzt sagt, man beginnt mit dem Hell in a Cell Match, also weil ansonsten wäre ich komplett bei dir, wäre das jetzt kein Hell in a Cell Match, würde ich sagen, fang damit an, yo, es passt, aber Hell in a Cell ist Opener-weise, fänd ich komisch, deswegen würde ich sagen, hier ist so ein bisschen fast der geborene Opener auf dieser Card ist eigentlich Liv gegen Rhea.
Ja.
Weil du hast Rhea drin, die zieht Reaktion bis zum geht nicht mehr. Du hast dann Dom, der auch noch dann die negativen Reaktionen zieht. Also das ist ja perfekt, um die Crowd anzuheizen, meiner Meinung nach.
Ja, das wäre auch mein Pick gewesen, dass ich das nehmen würde, weil du hast ein bisschen Comedy dabei, du hast eben ein super Mega-Face mit dabei, wie du schon richtig gesagt hast und entsprechend, ja, wäre das auch mein Pick. Ich bin gespannt, ne, auch, da muss man vielleicht auch nochmal sagen, weil wir früher ja gesagt haben, ah ja, eine WWE schmeißt hier Hell in a Cell Matches uns ja quasi im Dutzend billiger hinterher. Diese Fehde fühlt sich an, als wäre sie für ein Hell in a Cell gemacht worden und es ist auch das erste Hell in a Cell Match nicht nur des Jahres, sondern wirklich auch seit weit über einem Jahr. Das letzte Hell in a Cell Match war Edge gegen Finn Bella damals als Demon. Und davor war es auch wieder fast.
Da war ich ja live im Stadion.
Genau, davor war es auch fast ein Jahr her. Und das war Cody gegen Seth Rollins. Also da gibt's nicht mehr so diese ja ständigen Hell in a Cell Matches.
Man muss ja sagen, dass sich hier eigentlich fast jedes Match auch anfühlt wie ein Match, das auf die Pay-Per-View-Card Premium Life Event Card, von einem Event gehört, was Bad Blood heißt. Also, ja. Das ist hier alles schon manchmal noch sehr, sehr sinnig. Also, wir haben ja auch überlegt, packt man noch einen Gunther gegen Sammy auf die Card, ne? Also, bricht man diese 5-Match-Regel auf oder, also, geht man vielleicht in 6 Matches rein und klar, du hättest das auch verargumentieren können, Bad Blood, und jetzt wurde nochmal der Vater beleidigt und sagt, oh, du bist ja eine Schande und sowas, ne? Aber, ich klammer jetzt hier bewusst Nia Jax und Bayley aus. Die anderen 4 Matches fühlen sich auch nach Bad Blood an, vom Namen her.
Ja, das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Die haben über große Zeit hier wirklich auch einen Aufbau genossen, diese 4 Matches. Die haben auch die Shows bestimmt. Und deswegen finde ich eigentlich auch diesen PLE, auch wenn es eigentlich wieder nur ein kleinerer PLE ist, von der Besetzung her sehr, sehr spannend, weil da wirklich einiges passieren kann und weil ich mir da auch einiges von verspreche, nicht nur was das In-Ring-Geschehen angeht, sondern was auch die Storyline-Entwicklungen angeht. Und ich würde sagen, dann steigen wir auch erstmal ein, nachdem wir jetzt schon so lange rumgelabert haben. Neuigkeiten zu AEW, NXT und Co. hört ihr natürlich bei Headlock, das Magazin, am Freitag hier bei uns im Supporter-Bereich. Wir werden auch sehen, ob jetzt diese Woche das große Announcement zu der TV-Situation von AEW gegeben hat. Das soll ja, wird ja gerüchtet, dass es bei Dynamite passieren könnte. Wenn das geschieht, dann werden Markus und ich auf jeden Fall am Donnerstagvormittag uns ransetzen und euch da nochmal alle notwendigen Infos zusammenfassen. Genauso wie wir auch nochmal die zweite Episode der Mr. McMahon-Doku nochmal reviewen werden. Das machen wir jetzt ja wöchentlich für Supporter. Also da gerne vorbeischauen. Die Links findet ihr in den Shownotes oder dann eben natürlich auch bei uns auf YouTube in der Beschreibung. Oder wenn ihr eben bei YouTube direkt abonnieren wollt, geht das natürlich auch bei den Kanalmitgliedschaften. So, jetzt aber, lieber Kai, gehen wir mal über. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich mit dem Match, was wir gerade eben schon so als nominellen Opener hier genannt haben, nämlich Liv Morgan gegen Rhea Ripley. Match um die Women's World Championship. Und es gibt ja auch eine besondere Stipulation, nämlich Dominic Mysterio wird hier in den Shark Cage gesperrt. Also der kommt wieder hinter schwedische Gardinen und er wird über den Ring natürlich gehängt. Und natürlich der arme Kerl, also wie alle Leute, die in Shark Cage müssen, sie haben es jetzt rausgefunden, der hat zwar keine Höhenangst, aber der hat zumindest, ja, Platzangst auf jeden Fall.
Ja, ich lieb's jetzt zum einen, dass man es aufgreift, weil es gab ja dieses Real, ich glaube, es war aus dem Logan Paul Podcast, wo Dom zu Gast war, wo es dann hieß, ja, damals in diesem Custody of Dominic Mysterio Match zwischen Eddie und Ray war ja auch die Idee, Dominic über den Ring zu hängen, hat er ja erzählt. Und ich find's sehr, sehr geil, dass man diese Idee jetzt aufgreift, weil das ist auch so ein Real, das ist noch ein bisschen viral gegangen, auch in der Bubble, auch ein bisschen außerhalb der Wrestling-Bubble. Und da dann so ein bisschen einen Hype mitzunehmen und zu sagen, dann lass es doch jetzt machen. Dann lass halt den erwachsenen Dominic, nicht mehr den kleinen blonden Dominic, sondern jetzt den erwachsenen Daddy Dom Dominic über den Ring hängen. Finde ich sehr, sehr witzig, dass man diesen Weg hier geht. Es ist ja schon auch so ein bisschen Thema Bad Blood, eine ernste Story, aber es ist ja auch komplett Quatsch. Ne? Also jetzt zu sagen, wir packen den jetzt da drüber in Shark Cage. Es ist, wie du auch sagst, so die Person, die in diesen Shark Cage muss, das wird dann auch immer so ein bisschen Comedy-mäßig aufgespielt, dass er dann entweder Höhenangst hat oder Platzangst, ne, das wird auch da dann sein, dann kommt irgendein Blick und dann guckt er runter oder dann versucht er irgendwie so, oh nein, ich will hier aber gar nicht rein oder sowas, ne, und es ist auch da, wie bei einem Steel Cage Match, wir machen ein Steel Cage Match, damit keiner reinkommt und wir machen ein Shark Cage, also wir packen Dominic in Shark Cage, damit er auf jeden Fall nicht eingreifen kann und du weißt immer, ja, es wird auch schon nicht klappen, höchstwahrscheinlich,
ja,
und das werden wir hier natürlich auch haben, deswegen die Frage ist, wie, in welcher Art und Weise greift Dominic Mysterio ein? Weil wir sehen es ja auch eigentlich bei den Brawls. Eine Rhea ist einer Liv fast immer überlegen, wenn es eins gegen eins geht. Ne? Nicht irgendwie mit Cheap Shots oder sowas. Hat man ja auch schon damals beim SummerSlam-Match war es, ne? Ja, SummerSlam-Match gesehen. Und das werden sie auch hier machen. Es wird vielleicht der klassische Spot kommen. Ich lasse was von oben runterfallen. Ich habe irgendwas in der Hosentasche oder so. Ne? Man kennt's. Deswegen tue ich mich auch so ein bisschen schwer zu sagen, wer hier gewinnt. Weil es ist ja eigentlich nur, gibt man Rhea den Belt wieder oder zieht man die Geschichte noch ein bisschen länger. Das sind ja die Optionen, ja. Weil auf kurz oder lang wird Rhea wieder Champion. Ne? Und die Frage ist, wie lange willst du denn die Geschichte noch weitererzählen? Kannst du sie noch weitererzählen? Weil prinzipiell würde ich sagen, du kannst den Belt hier noch auf Liv lassen, ohne dass Leute jetzt sagen, oh Gott, das ist das Langweiligste auf der Welt. Aber, hatten wir aber auch schon drüber gesprochen, ich mag einen Judgment Day, ich mag eine Rhea, ich mag einen Dom, ich mag auch einen Damian Priest mittlerweile, bin groß Damian Priest Ultra geworden natürlich. Frag mal Chris. Finn Balor auch okay, Liv Morgan auch dabei. Aber der Aufbau in den letzten 8 Wochen war schon, hart gesagt, ein bisschen eindimensional und langweilig. Weil die Frage ist jetzt, wenn du jetzt den Belt bei Liv lässt und dann sagst, dann haben wir jetzt nochmal 4-5 Wochen, dass sich der Judgment Day und die Terror Twins dann einfach brawlen, dann würde ich lieber sagen, dann gib Rhea den Belt wieder, weil das brauche ich jetzt nicht noch 4 weitere Wochen.
Ja, es war so ein bisschen redundant. Ich habe es ja auch schon im Magazin gesagt. Ne? Man hat sich quasi abgewechselt, wer die Brawls gewinnen darf und wer hier über den anderen thront quasi. Das ging immer hin und her. Und ja, die Muster waren natürlich sehr ähnlich. Ne? Jetzt natürlich die Ankündigung mit dem Match im Shark Cage hat jetzt zuletzt noch mal so ein bisschen Würze mit reingebracht. Wir haben auch, weil du gerade gesagt hast, dass eigentlich eine Rhea ja Liv Morgan dominiert in den Matches und auch in den Brawls. Absolut richtig, aber jetzt zuletzt hat sie ja beide dominiert, ne? Also sie hat ja auch ordentlich dem Dominic eine mitgegeben und hat den ja versucht, hier in den Shark Cage zu stopfen. Also auch da hat man es ja fast so ein bisschen gezeigt. Deswegen könnte ich mir fast vorstellen, dass man hier eine Liv Morgan erstmal nochmal den Titel behalten lässt, um dann, ich könnte mir sogar vorstellen, dass man sowas ganz Clownig-Cartooniges macht, wie man macht ein Handicap-Match und Liv Morgans Belt steht auf dem Spiel. Also, ich weiß, das klingt ein bisschen Attitude-Era-mäßig, aber das könnte ich mir hier in diesem Falle vorstellen, weil zum einen gibt's der Charakter Rhea Ripley her und zu einem passt es eben auch zu dieser Fraktion Liv Morgan und Dominic Mysterio. Deswegen.
Die Sache ist, also das, man macht ja vieles und man macht auch vieles nochmal neu oder geht nochmal in alte Muster. Aber was wir ja gar nicht in der WWE sehen, sind halt Intergender-Matches. Deswegen tue ich mich halt, also ich bin eigentlich bei dir, dass man das ohne Probleme bringen könnte. Aber ich tue mich mit der Idee schwer, weil es ja so wirkt, als würde man sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, Intergender-Wrestling zu zeigen.
Ist richtig. Aber im Endeffekt haben wir es jetzt ja schon gesehen. Also das war ja durchaus eine längere Sequenz, wo Rhea da den Dom verprügelt hat.
Ja, wir sehen aber halt immer, wie die Frau den Mann verprügelt.
Ja.
Ne, also, und dann so Social Media, ne, und dann kommen Clips und dann auf einmal schlägt Dom in Rhea und dann ist wieder, oh, das kann man aber nicht und oh, Shitstorm. Du weißt ja, wie das ich heutzutage, weiß, was du meinst. Ne? Ich glaube, deswegen wird man es nicht machen.
Ich fände es tatsächlich ganz spannend, weil ich finde, es würde gut zur Geschichte und auch zu den Charakteren passen. Ansonsten, ich erwarte mir hier die übliche Geschichte, die wir haben. Wir haben eine Rhea, die dominant ist. Wir haben eine Liv, die eher wegrennt, was sie jetzt zuletzt auch gemacht hat, bis sie dann irgendwie ihre Chance sieht. Ich kann mir hier auch vorstellen, dass wir nochmal Eingreifen von den anderen Judgment Day Members bekommen werden, weil die sind nicht banned oder sonst irgendwas. Die sind offiziell freie Vögel im WWE-Kosmos. Und ich kann mir auch genau das vorstellen, was du gesagt hast, wenn Dom hier oben ist. Entweder können die den runterlassen auf irgendeine Art und Weise, wenn du richtig komplettes Chaos haben willst, oder Dom schmeißt halt irgendwas runter. Und da bietet sich natürlich irgendwie sowas an wie, lass es ein Spray sein oder sonst irgendwas, was Rhea dann die Augen bekommt und Liv zeigt dann den Oblivion, weil Rhea geblendet ist, irgendwie so in der Geschichte. Ich rechne da nicht mit, klar, du kannst auch einen Schlagring machen oder sonst irgendwas Kleines, was ich, Dom kennt sich aus mit Sachen in Knast schmuggeln, habe ich gehört, ne? Du kannst ja irgendwo zwischenkleben oder wie im Dschungelcamp einfach. Ja, wir werden sehen, aber ich tendiere hier auch stark dazu, dass man den Belt noch auf Liv Morgan lässt, weil es, glaube ich, so interessanter ist. Ich glaube, dass eine Rhea aktuell in der Rolle als Jägerin besser funktioniert als dominante Champion, weil wir haben jetzt auch bei Raw nicht noch eine andere Frau, die jetzt unbedingt auf die Jagd gehen müsste, oder? Also da wird mir jetzt so spontan fast niemand einfallen, wo ich sage, ja gut, dieses Match bei Raw, das will ich jetzt unbedingt noch sehen.
Ja, nee, also bin ich bei dir. Und letztendlich ist das, wie ich auch sagte, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis Rhea wieder Champion ist, ne? Und deswegen, warum sollte man jetzt, auch Storyline-mäßig, warum sollte dann Rhea sagen, okay, Liv Morgan kämpft jetzt gegen irgendeine andere Person, ich halte mich da mal raus, ne? Also eben. Es ist ja diese Blutfehde. Also von daher macht's ja nur Sinn.
Ja. Also tippen wir beide auf Liv Morgan.
Ja.
Auf unfaire Art und Weise und der Shark Cage wird zwar zum Einsatz kommen, wird aber nicht den Vorteil für Rhea Ripley bringen auf lange Sicht.
Dann reibt sich auch Dom so mit Öl oder sowas ein und slippt da so durch. Kann auch sein.
Ich habe letztens noch den ersten X-Men gesehen, wo die doch diesen einen Politiker da mutiert haben und der dann auch sich so glubschig machen konnte wie so eine Qualle und dann durch die Gitterstäbe schlupfen konnte. Ja, damit würde ich sagen, frühstücken wir doch hier die Judgment Day Terror Twins Storyline einfach weiter ab und zu Ende ab. Guten Appetit. Nämlich mit dem Match zwischen Damian Priest und Finn Bálor. Wir wissen, Finn Bálor federführend darin, Damian Priest hier aus dem Judgment Day rauszukicken. Hat es letztes Mal angekündigt. Natürlich, er wird beweisen, dass der Judgment Day brauchte Damian Priest nicht, aber Damian Priest braucht den Judgment Day viel mehr. Und jetzt bekommen wir das Match hier der beiden. Kai, wie ist hier dein Hype-Level zwischen diesen beiden?
Auch das finde ich super schwierig zu tippen, weil im Normalfall würde ich sagen, Damian Priest gewinnt. Easy, gar kein Problem. Aber auch da dann wieder, also ich glaube auch, der Judgment Day gewinnt nicht alles und die Terror Twins gewinnen nicht alles.
Yes. Das
würde so ein 1-1 sein, ne?
Ja.
Und wenn ich dann sage, okay, Liv gewinnt, dann gewinnt hier Damian Priest, weil aber es könnte ja auch prinzipiell das Gleiche passieren. Damian Priest und Finn kämpfen gegeneinander. Wir haben es ja auch jetzt bei Raw gesehen in dieser Woche. Priest fertigt quasi den Judgment Day, also die drei Typen alleine ab, also Kalito, JD McDonagh und Finn Bálor verliert dann aber trotzdem, weil es sind trotzdem einfach mehr, ne? Es gibt dann den Beatdown und auch so könnte ich es mir vorstellen, weil vielleicht greifen dann auch der Rest vom Judgment Day bei Rhea gegen Liv ein oder sie greifen einfach hier ein oder sie greifen in beiden Matches ein. Das ist so ein bisschen diese Wildcard, die man halt nicht vergessen darf. Aber dann auch dann da die Frage, vielleicht fertigt Priest die auch einfach ab, sieht super krass aus, hat es geschafft, ne? Also, das ist hier so ein bisschen das Schwierige, aber ich würde sagen, vom Bauchgefühl her würde ich hier recht klar mit Priest gehen.
Ja, der hat ja auch zuletzt ordentlich eingesteckt, wenn man ehrlich ist, ne? Der wirkt jetzt zwar immer dominant, jetzt auch in dieser Handicap-Situation, du hast ihn gerade angesprochen, wirkt ja zuerst mega dominant, aber irgendwann gab es ja dann den Moment, wo dann quasi die Nadelstiche der kleineren Gegner hier Wirkung gezeigt haben und die ihn dann doch kontrollieren konnten. Und dann gab es ja am Ende 3 Coup de Grâce zum Abschluss. Das heißt also, auch in Damian Priest geht es vielleicht auch nicht 100% fit hier in das ganze Geschehen mit rein. Das kann man vielleicht auch so ein bisschen mit einbauen, ne, angeschlagene Rippen, eine Midsection bearbeiten und so. Ist ja hier alles durchaus drin. Ich gehe da aber mit dir. Also ich glaube auch, dass man hier eine Rhea kann, glaube ich, eine Niederlage besser verknusen, als das ein Damian Priest gerade kann. Mhm. Der hat erst seinen Titel verloren. Der braucht jetzt eigentlich auch nochmal hier einen Sieg, um wieder dominanter dazustehen. Der hat schon seine ersten Siege davongetragen. Finn Balor, ja.
Also ich finde auch prinzipiell, du siehst auch, sagen wir mal jetzt, wir bleiben mal bei dieser ominösen Idee Pfefferspray, die man da runterschmeißen kann, ne? Du siehst durch so eine Niederlage nicht so schlecht aus, wie wenn du einen Beatdown von 3 Leuten kassierst. So ja. vom Bild her, was im Kopf bleibt, ne?
Ja.
Klar, es kann auch immer noch sein, dass beim Shark Cage Match dann irgendwie der Judgment Day so eingreift, dass dann Backstage irgendwie Kalito am Knopf drückt und auf einmal geht der Käfig runter, wie du auch gesagt hast, ne? Aber prinzipiell durch so einen schmutzigen Trick, wie irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas in die Augen sprühen oder so, damit siehst du halt nicht so schwach, ich mache Anführungsstriche aus, wie wenn er jetzt vom Judgment Day niedergeprügelt wird, weil gerade der Ref nicht aufpasst.
Ja.
Von, auch wenn es halt nicht schwach ist, aber du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Und deswegen gehe ich auch hier davon aus, dass man sagt, Damian Priest kriegt den Sieg, weil, wie du auch sagst, ich finde, er braucht ihn auch mehr als Rhea.
Ja, ist schon witzig. Und Finn braucht's halt eigentlich überhaupt nicht, weil es ist der Judgment Day und an denen prallen auch Niederlagen natürlich so ein bisschen ab, ne?
Ja,
weil
ist die halt einfach, Finn Balor, ne? Also.
Ja. Und, so. Und es ist halt auch einfach, der Judgment Day besticht ja aktuell nicht durch die starken Einzelwrestler, sondern besticht ja eher durch diese Strength in Numbers quasi, durch diese Gruppendynamik, die sie halt eben haben, wodurch sie dann eben den Erfolg haben. Aber die einzelnen Wrestler an sich sind jetzt ja nicht besonders hervorstechen, sagen wir es einfach mal so. Ja. Ne? Sondern es ist diese Gruppierung, die quasi stark in sich ist. Und wir haben es ja auch gesehen, ne? Die dann durch die Brotherhood quasi, ne? Durch den Zusammenhalt da eher die Stärke draus zieht. Ich glaube, das werden wir hier auch sehen. Aber ich glaube, hier wird es dann vielleicht auch dann nochmal Eingreifen von außen geben. Vielleicht auch mit Rhea Ripley nochmal mit dabei. Vielleicht sogar ein Jey Uso noch mit dabei. Das wissen wir auch nicht ganz genau. Ne? Der hat ja auch so ein bisschen lose verwandelt mit Naria. Der hat bis jetzt noch frei. Also von daher, auch das wäre natürlich noch eine Alternative, wie man das hier noch ein bisschen turbulenter machen könnte, aber ich tippe hier auch auf den Damian Priest, weil der braucht auch einfach jetzt nochmal einen PLE-Sieg, die ja nochmal ein bisschen wertiger sind als so ein Raw-Sieg und deswegen gehe ich dann hier eben diesen Weg. So, was versprichst du dir denn eigentlich von dem Match? Also Damian Priest gegen Finn Balor klingt jetzt auf dem Papier so okay.
Nach aber, Raw,
so ein bisschen. Ja, genau so, es klingt nach 2. Stunde Raw so ein bisschen. Vielleicht auch manchmal Main Event.
Ja, also ich glaube auch, wir gehen hier so vielleicht so ein bisschen in Richtung Main Event Raw. Das Problem ist natürlich, ich meine, wir haben die beiden jetzt ja nicht 1-gegen-1 gesehen, ne? Aber ich habe halt dieses Gefühl, als hätte ich diese Paarung schon 10-mal gesehen.
Ja.
Das ist so das Problem dabei ein bisschen.
Das liegt an den vielen Beatdowns.
Ja, ja, eben. Aber deswegen tut's, also fällt es mir jetzt auch sehr, sehr schwer zu sagen, oh, ich bin da richtig heiß drauf, weil ich sehe da gefühlt nichts Neues, obwohl ich was Neues sehe.
Ja, ich bin da mal gespannt drauf, ob uns die beiden vielleicht überraschen können, ne? Und jetzt ist nichts Böses gegen Finn Balor, aber irgendwie so die letzten Einzelmatches, die waren alle in Ordnung und die waren alle gut, auch die Fehde gegen, wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, gegen AJ Styles oder sonst irgendwas, das war alles in Ordnung, aber also richtig, also der emotionale Hook ist es halt eben nicht, ne?
Und also Damian Priest dabei seit vielen Jahren schon. Also ne, Finn Balor, guter Typ, mögen wir alle, super sexy für sein Alter, Daumen hoch von mir.
Das höre ich aber auch häufiger.
Na, aber auch da, kennst du ein Match, kennst du alle.
Ja.
So, was werden wir kriegen? Oh, die Sling Blade. Und natürlich, jeder Wrestler hat seine Signature Moves. Aber bei Finn Balor ist es wirklich ganz häufig so Schema F und da ist nix, was dich überrascht.
Ja. Das ist richtig. Deswegen mal gucken, wie man das hier ein bisschen aufwerten wird, wie man es aufpeppen wird, dass es dann eben auch eine spannende Kiste werden wird. Hier ist ja auch natürlich das Problem, in Anführungsstrichen, du hast mit Damian Priest jemand, das Babyface, der allein körperlich natürlich seinem Gegner hier schon einen Kopf überlegen ist quasi, ist ja deutlich größer. Du musst eigentlich die Geschichte erzählen, wie es Finn Bálor trotzdem schafft, den größeren Gegner hier zu malträtieren und unter Kontrolle zu halten, damit die Leute mitfiebern. Wenn Damien Priest den armen Finn hier nach Strich und Faden verprügelt, ist es zwar witzig, aber dann kommt vielleicht nicht die ganz große Spannung auf. Deswegen mal sehen, da Körperteil bearbeiten, Knie bearbeiten. Ich habe gerade schon die Midsection angesprochen. Darüber kann es natürlich dann gehen, dass du hier eine Schwachstelle aufwärst. Jo, dann würde ich sagen, machen wir weiter in der Card. Wir haben noch ein weiteres Damenmatch hier, lieber Kain. Ich weiß, da bist du ganz besonders begeistert von als Nia Jax Ultra.
Yes.
Wir haben noch das Match um die WWE Women's Championship zwischen Nia Jax und Bayley. Wir wissen, Nia Jax natürlich Queen of the Ring, konnte sich dann zuletzt die Championship sichern beim SummerSlam natürlich und konnte sich dann auch den Belt holen. Interessant hier natürlich das Bündnis mit Tiffany Stratton, Miss Money in the Bank. Und Bayley ist auch dabei, lieber Kai. Also ich weiß es nicht, ich finde das alles aus falschen Gründen interessant. Ich finde das Interessanteste hier dran ist eben diese Fraktion mit Tiffany Stratton und Nia Jax und die zunehmend aufkommende Unstimmigkeit. Und Bayley ist halt ebenso dabei, aber die ist auch leider so langweilig wie schon lange nicht mehr.
Ja, das ist korrekt. Ich fand auch schon das Nummer Contender-Match recht zäh, muss ich ganz klar sagen. Also, weil da habe ich jetzt auch keinen mitgefiebert. Wie gesagt, ey, ich gönne Bayley im Moment bei WrestleMania, alles gut oder sowas, aber
Regal. Hat auch funktioniert. Sie hat bis dahin funktioniert, das muss man sagen. Bis dahin hat sie funktioniert.
Ja, weil da war sie halt so ein bisschen gegen Damage Control ja auch davor und sagt, okay, jetzt ist sie irgendwie gut.
Ist betrogen worden und so. Ja, und da hat man auch so einen emotionalen Anker gehabt. Und jetzt hat man das halt überhaupt nicht mehr.
Kann ein bisschen japanisch aus dem Nix.
Oder ein bisschen ägyptisch dann eben auch, ne? So. Also von irgendwelchen Leuten durch die Gegend tragen lassen, warum auch nicht. Nee, aber bis dahin hat's halt funktioniert. Bis dahin hast du warst du investiert in den Charakter. Aber dann der Title Run war halt 0815 und jetzt auch zuletzt war es ja diese Jagd nach dem Match gegen Nia Jax. Funktioniert bei mir überhaupt nicht, weil ich auch gar nicht genau weiß, was mir dieser Bayley Charakter überhaupt sagen soll.
Nee, also wirklich. Aber das ist, wie gesagt, schon mein Problem seit diesem Repackaging. Also letztendlich sieht ja auch noch genauso aus wie Heel Bayley, was ja an sich kein Problem ist, ist aber ganz vielen Leuten so, die fangen jetzt ja nicht an, sich komplett zu verändern, nur weil sie Heel oder Face sind. Aber es ist irgendwie noch der gleiche Look, es ändert sich nichts, es ist in einer Art und Weise das gleiche Gedudel bei Theme, was das angeht. Also ich tue mich da super schwer mit. Eine Nia Jax bin ich auch kein Fan von, aber sie ist trotzdem aktuell deutlich der interessantere Champion, muss man ganz klar, also so, es ist interessanter, Nia Jax als Champ zu haben als Bayley, wenn man jetzt sagt, wo soll der Titel wechseln? Weil es ja noch um diese Tiffany Stratton Sache geht, die auch bei SmackDown immer aufgegriffen wird, ne, auch mit dem Druck, den Nia Jax an Tiffany Stratton macht, und du weißt natürlich, das sorgt auch dafür, dass die Leute poppen werden bei dem Cash-In oder nicht nur dieses, oh, es ist ein Cash-In. Also vielleicht komisch, wenn es einfach,
ne? Die sind so begeistert vom Cash-In, die werden sofort lospoppen.
Die werden direkt Geschlechtsverkehr haben in der Arena.
Orgien hier bei Bad Blood.
Dass man auch sagt, okay, das ist nicht so dieses, oh, cool Cash-In, sondern oh, cool Cash-In von Tiffany Stratton, ne? Ja. Weil sie casht jetzt ein gegen Nia Jax, auch so ein bisschen in Anführungsstrichen Face-Building, obwohl es natürlich noch immer, ich denke mal, also macht alles andere macht auch keinen Sinn, ihren Charakter behalten wird. Aber da freut man sich dann so ein bisschen mehr für sie. Und das ist das Bigger Picture. Weil es ist hier ganz egal. Und auch Bayley, ja, schön und gut. Wir werden auch Eingriffe haben. Vielleicht bin ich auch kein Fan von, was man so seit ein paar Jahren macht. Zeitweise fand ich es ganz cool mit diesem, oh, vielleicht casht ja einer ein. Aber jetzt, das ist so inflationär benutzt worden in den letzten Jahren. Dieses, jetzt geht die Musik an, jetzt kommt der Cash-In und dann werden Koffer weggeschmissen, Refs umgehauen, Leute nochmal weggetreten kurz vorher. Das hatten wir jetzt auch schon zu oft. Den Moment hatten wir allein auch jetzt schon bei Tiffany Stratton sogar, wo du denkst, jetzt kommt der Cash-In und dann kam er halt doch nicht. Und auch damit wird man wieder hier spielen. Ich glaube nicht, dass wir einen Cash-In sehen werden. Ich glaube, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Aber ja, Nia Jax verteidigt. Es gibt weitere Reibereien. Aber kein Cash-In.
Ja. Ich glaube, man wird es hier andeuten, dass es ein Cash-In geben wird.
Wie halt immer mittlerweile.
Ja. Ich glaube, es hängt von der Situation ab. Also ich kann mir schon vorstellen, dass am Ende, also ich gehe auch hier von der Titelverteidigung aus von Nia Jax, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt diesen Moment geben wird, wo Nia vielleicht einer Tiffany Stratton den Rücken zudreht und die hält dann irgendwie ihren Koffer und überlegt sich noch. Aber auch hier wie wir es zuletzt gehabt haben, man wird es ein bisschen länger ziehen. Und ich glaube, das ist jetzt hier noch nicht der Moment. Man wird das noch ein bisschen länger aufbauen, weil man braucht diese Geschichte auch bei SmackDown, dass du wirklich noch mal diese Storyline hast. Weil es ist momentan das Interessanteste, was du da eben zu bieten hast. Klar, du hast noch Belair und Jade Cargill noch mit dabei und so, aber da ist man überall noch nicht so weit. Und deswegen brauchst du hier diese eine interessante Geschichte und du hast diesen Turn in der Hinterhand, den hebst du noch ein bisschen auf. Der muss jetzt nicht schon bei Bad Blood kommen. Da darf noch ein bisschen mehr böses Blut aufkeimen zwischen Tiffany und Naya, aber es muss noch nicht überkochen sozusagen. Ansonsten vom Match verspreche ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht so super viel. Ne? Wir werden eine dominante Naya sehen, wir werden eine Bayley sehen, die dagegen ankämpfen wird mit viel Energie und so. Aber da erwarte ich mir jetzt nichts besonders Tolles von. Das wird Interessante wird halt eben die Verstrickung mit Tiffany und Naya sein. Und dann eben vielleicht, wie du schon angesprochen hast, eine Naomi, vielleicht macht die auch den Cash-In zunichte, weil sie irgendwie Tiffany angreift und die ist dann eben angeschlagen. Und deswegen casht sie nicht ein. Wir werden es sehen. Das ist so ein bisschen mein... Das klingt jetzt so böse, und das ist so ein bisschen das Filler-Match hier auf der Karte, ne? Oder wenn man es ganz böse ausdrücken würde, das Pinkelpausen-Match, was den niedrigsten Stellenwert einfach auf dieser gesamten Karte hat. Aber ist auch vollkommen okay. Das musst du auch zwischendurch haben, damit die Leute noch mal so ein bisschen Luft schöpfen können, ne? Machen wir weiter, würde ich sagen, mit dem Hell in a Cell-Match. Komm, wir machen es einfach mal so. Nämlich Drew McIntyre gegen CM Punk. Das ist wirklich die Blutfehde. Das ist die Fehde, die quasi hier dem Namen oder dem Pay-Per-View PLE seinen Namen gibt. Es geht in den Käfig. Wir wissen, die ganze Story geht zurück bis zum Royal Rumble. Wir haben jetzt zuletzt natürlich einen sehr dominanten Sieg vom CM Punk gesehen beim Bash in Berlin in dem Strap-Match. Einen Drew McIntyre dann aber wieder zurückgekommen ist, sich gerecht hat, CM Punk seine Kette in den Mund gestopft hat und jetzt, ja, Kai, hier ist wirklich mal das Gimmick des Hell in a Cell wirklich angebracht, weil da ist der Hass da, die Story ist da, die ist intensiv genug und die beiden haben schon angekündigt, es wird blutig werden, der eine will den anderen umbringen. Also ich finde, man hat das jetzt hier auch zuletzt gut präsentiert, auch dass man die beiden auseinandergehalten hat, dass wir nicht jede Woche einen Brawl gehabt haben.
Ja, das ist auch ganz wichtig, dadurch fühlt es sich ja auch noch frisch an, weil du musst ja überlegen, die Fäden jetzt ja schon so unmenschlich lange miteinander, ne?
Ja.
Das ist ja gerade in den letzten 10 Jahren WWE-Zeit, das ist ja, ich übertreibe jetzt natürlich, gefühlt eine der längsten Fäden aller Zeiten, ne? So, mit diesen klassischen, ja, jetzt heute mal so, dann mal so und, ne? Das ist ja schon echt gut gemacht und die hatten dafür ja super weniger Aufeinandertreffen. Klar, dann stand mal ein Punk auch als Special Guest Referee im Ring, wie ich schon mal gesagt habe, aber auch hier, ich habe da wirklich super viel Bock drauf. Man muss auch ganz klar sagen, ne? Klar, Punk, so, was soll ich sagen? Bin riesiger Fan, finde ich geil, macht Bock. Es ist auch einfach immer noch surreal. Auch diese ganzen Videos, auf einmal so Punk und Hunter Backstage am Lachen. So, stell dir mal vor, du hättest es einem erzählt nach dem Colt Cabana Podcast oder so. Also, ne, das ist ja Bizarro-Welt eigentlich.
Ich finde es viel bizarrer, dass CM Punk seinen Hund im Kinderwagen durch die Gegend schiebt.
Ja. Wir haben ja so eine alte Frau, die hier in der Siedlung wohnt, die macht das auch übrigens.
Okay, von
daher also, war es für mich nichts Neues.
Gut, aber du siehst schon noch einen Unterschied zwischen CM Punk und einer alten Frau. Ich weiß, das ist nicht so weit auseinander, aber...
Ey, ich weiß, ich glaube, Punk hat sich in dem Jahr häufiger verletzt als die alte Frau, von daher. aber auch so, ich finde das wirklich geil und deswegen, man kann hier halt echt nicht oder man darf ja auch echt nicht unterschlagen, wie unfassbar wichtig und guten Drew McIntyre in dieser Fehde ist, ne? Also, leck mich am Arsch, dieses ganze Ding vom Rumble. Und auch da, muss ja auch ganz klar sagen, ne? Drew McIntyre hat davon ja auch geisteskrank profitiert. Mhm. So, bevor wir jetzt hier Meme-Lord Drew McIntyre hatten, der Bruder war langweilig wie Arsch, ne? Also, das war wirklich, ja, cool hier, ich bin der Schwertmann und ich bin mal so ein bisschen härter. Wie oft haben wir gesagt, oh, wir brauchen noch mal Ecken und Kanten? Dass wir jetzt immer sagen, ach, Drew McIntyre, bester Mann, liebe ich oder sowas, ne? Das liegt ja an seinem Social Media Game, an seinem Twitter Game, gepaart mit, wie er eben dann diesen Charakter auch in die Shows gebracht hat. Ne, mit dem, hier, I prayed for this and it happened, dieses Kalte, dieses Ekelhafte, dieses Ruchlose. Das wollten wir immer haben. Aber wir haben Schwert Drew McIntyre bekommen. Also, da ist wirklich sehr, sehr viel richtig gelaufen. Und ich find's natürlich auch schon fast ein bisschen pathetisch mit diesem, du wirst mich umbringen müssen. Also, so die, wie das delivered wird, finde ich manchmal so auch von Punk so ein bisschen komisch.
Mhm.
Das ist so eine Schicht zu dick aufgetragen. So, das, was er da bei seiner The Rock hier, wenn du mit mir im Ring stehst und merkst, deine Arme sind irgendwie zu kurz, um mit Gott zu boxen, das wirkte krass abgeliefert. Und hier ist so dieses, du musst mich umbringen, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, komm, alter Mann, jetzt übertreib mal nicht, ne? Aber egal. Trotzdem auch die Aufmachung, wie sie da in dem Käfig schon, Punk ganz in weiß, Drew ganz in schwarz. So, da macht man extrem, extrem viel richtig, meiner Meinung nach. Und ich bin da auch sehr gespannt, weil wir haben uns auch gefragt, auch schon bei A Bash in Berlin, okay, kann das Match mit dem Level der Fehde mithalten? Und ich muss sagen, wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, wie es halt irgendwie vom Bildschirm war, weil ich war halt in der Halle und da war es überragend, wegen der Stimmung einfach, ne? Und deswegen fand ich, muss ich sagen, auch gerade für ein Strap-Match, die ich echt schlecht finde eigentlich, fand ich, hat's da gut zur Fehde gepasst. Nur jetzt musst du ja nochmal einen drauflegen, weil jetzt hast du eben Hell in a Cell. Und da kannst du natürlich auch gut arbeiten mit dem Käfig. Du kannst sehr, sehr viel mit Waffen arbeiten. Du kannst sehr viel mit, ich zieh dich mal in den Käfig lang, ich schmeiß dich in den Käfig rein oder sowas alles machen, ne? Aber uns wurde ja eine Blutschlacht versprochen. Mhm. Und du musst jetzt liefern. Weil jetzt ist nicht mit, ach guck mal, da haben wir so ein bisschen gebladet und wir haben jetzt auch schon Blut gesehen in der WWE natürlich, ne? Ich muss jetzt nicht Dog Collar Match MJF gegen CM Punk mäßig Blut haben, aber du musst schon liefern.
Ja. Ja, ja, also die Härte muss jetzt hier kommen und da musst du eigentlich auch fast schon ein bisschen über die Stränge, also über die WWE-Stränge schlagen, ne? Also, dass da auch durchaus mal Gegenstände zum Einsatz kommen, da darf da durchaus auch mal mit. Ich sag's jetzt mal ganz blöd, ich könnte mir da zum Beispiel Schraubenzieher vorstellen oder sonst irgendwas, ne? Dass da wirklich auch mal so ein bisschen hantiert wird. Ich will nicht das Niveau von einem Adam Page gegen einen Swerve Strickland haben.
Nee.
Das muss nicht sein, aber ich glaube, dass man hier schon härter zur Sache gehen wird. Und ich glaube auch, dass wir danach sagen werden, mein Gott, das war das brutalste WWE-Match, was wir seit gefühlten Ewigkeiten gesehen haben. Ja. Das erwarte ich, das haben sie natürlich jetzt auch so aufgebaut und ich glaube, das wird auch so ein Gradmesser sein, an dem sie sich hintermessen lassen müssen und die Frage ist eben, werden sie das wirklich tun, werden sie dieses vermeintliche Risiko dann auch eingehen, werden einfach sagen, ja gut, das ist halt dann unser Fädenabschluss und da darf es dann auch mal eben so brutal werden und damit kann ich dann auch leben, weil es ja nicht jede Woche oder jeden Monat so ist, sondern es ist ja wirklich einfach diese lange Fehde, die jetzt weit über ein halbes Jahr geht, die schließt du jetzt damit ab und dann ist das auch absolut in Ordnung. Also das, ich rechne halt hier mit sehr, sehr viel Gegenständen, die eingesetzt werden. Nicht so spektakulär, sondern eher brutal wirklich. Ne? Also da darf man auch nicht vergessen, dass eben CM Punk, der ist übrigens so alt wie ich, ne? Weil du sagst, der alte Mann.
Ja, aber ich habe auch zu dir geschrieben, alles Gute zum Geburtstag, alter Mann. Also das von stimmt. Daher. Also.
Das stimmt. Aber auf jeden Fall, ich rechne jetzt nicht mit einem Sturz vom Käfig runter oder sonst irgendwas. Den würde vielleicht ein Drew McIntyre nehmen, haben wir bei ihm ja auch gesehen, von dieser Hälfte quasi des Cages. Aber lass die beiden im Regen, lass die sich da umbringen mit allen möglichen Gegenständen. Pack die Kendo-Sticks aus, pack irgendwie den Strap vielleicht auch aus. Du kannst hier schöne Rückbezüge machen, auch im weiteren Verlauf der ganzen Geschichte, was so passiert ist, was eingesetzt worden ist. Und auch das Strap-Match hat ja sehr von der Geschichte gelebt. Du hast gerade angesprochen, in der Halle kam das sehr gut rüber. Am Bildschirm kam es, glaube ich, nicht ganz so gut rüber. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass du hier eine tolle Geschichte erzählen kannst und die eben noch mit der Gewalt und dem Hass auf die beiden unterfüttern kannst. Und die Erwartungen sind hoch an das Match, oder?
Absolut. Also wirklich sehr, sehr hoch, sehr groß. Ich bin echt gespannt, wie sie es machen. Ich tue mich hier auch schwer zu sagen, wer gewinnt, weil auch da wieder, wie bei Miramatch heute schon, eigentlich sagst du es CM Punk, weil der Grund ist, es ist CM Punk, ne? Nur das Problem ist ja auch ganz klar, sollte Punk verlieren, ist er halt immer noch CM Punk. So, das legitimiert dich halt für sehr viel, wo du sagst, ja, ihr habt verloren, aber ich mach trotzdem hier Main-Event-Matches. Gunther, du kämpfst trotzdem gegen mich, weil ich bin CM Punk. Ja. Sollte, ja, aber, also.
Ja, ich weiß.
Ich komme aus ganz, ganz vielen Jahren Part-Timer-Geschichte, ne? Also, das legitimiert dich schon.
Ja, ich weiß.
Ich komme aus ganz vielen Jahren Goldberg und Brock Lesnar und schieß mich tot.
Und The Rock, ja.
Ja, also, so, das ist komplett egal. Das Problem ist aber eher, was passiert mit einem Drew McIntyre bei einer Niederlage? Klar kann er sagen, ich bin weiterhin Salty Drew McIntyre und ist alles unfair und alle sind gegen mich oder sowas. Aber wohin geht's?
Der geht dann zu den gefallenen Brüdern und Schwestern vom Judgment Day einfach.
Dann geht dann zu Karrion Kross.
Ja, genau. Genau, noch viel schlimmer. Also ich glaube, dass hier CM Punk das Ding machen wird, eben aus der Begründung heraus, dass er ja schon gesagt hat, er will hier um das Gold fäden. Das haben wir ja schon gehört von ihm. Ja. Dann gab es ja den Rückbezug, quasi die erneute Attacke von Drew McIntyre und dann die Sache mit der Kette, mit dem Armband. Ich glaube, dass man hier mit Gunther gegen CM Punk eines der großen Matches für Anfang des Jahres sich aufhebt. Und vielleicht, dass wir sogar mit CM Punk in Richtung WrestleMania gehen. Auch selbst das könnte ich mir vorstellen. Weil ich glaube, bin mir nicht sicher, ob CM Punk jetzt gegen Gunther unbedingt verlieren muss, auf lange Sicht. Werden wir sehen.
Punk gegen Gunther, Alter, der Mann ist kaputt nach dem Match. Sag ich dir ganz ehrlich. Das wird wirklich sein letztes Match.
Also, ich glaube auch, dass der da noch mal Bock drauf hat. Und Gunther ist aber auch jemand, der kann gut um sowas rumarbeiten, um die Limitierung, die ihn Punk inzwischen auch mitbringt. Und da muss ja auch Punk nicht unbedingt umbringen. Der muss halt einfach nur ein bisschen härter arbeiten vielleicht, als sonst der Fall gewesen ist. Aber der Gunther passt da schon auf, dass der Punk nicht auseinanderbricht. Auch wenn sich jetzt Ilja Dragunov ja anscheinend letztens im Match
Kreuz sie geholt hat. Ja.
Genau, Kreuzbandriss, ja, das ist auch bitter. Ja, auch der steckt ja in der Geschichte mit dem Judgment Day, dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also ich glaube, dass CM Punk das hier machen wird und Drew McIntyre wird danach einfach sagen, was du gesagt hast schon so, ja, es ist alles scheiße, ihr seid alle ungerecht, ich bin betrogen worden aus diesem Grund, ne? Und dann haut er halt irgendjemand anders zusammen und
dachte ja immer noch, Drew McIntyre kidnappt einfach Larry.
Solange er sich das macht, was der Bossman damals mit dem Hund von Al Snow gemacht hat, ist ja alles gut.
Ja, vielleicht gibt's, und dann wird CM Punk einfach John Wick.
Larry Burger gibt's dann.
Ja. Oh Gott.
Also, wie ist jetzt hier dein Pick? Meiner ist jetzt CM Punk.
Ich gehe natürlich mit CM Punk.
Okay. Okay. Und damit sind wir dann beim Main Event angekommen. Das ist das Tag Match mit Cody Rhodes und Roman Reigns auf der einen Seite gegen die Bloodline, Solo Sikoa und Jacob Fatu auf der anderen Seite, Tama Tonga, Tongaloa. Die haben ja noch ein großes Match bei SmackDown vor sich, ne? Tag Team Titles Ladder Match. Da haben sie auch mal was aufgefahren hier so in der Weekly. Bin ich gespannt drauf, was uns da erwartet. Aber die Geschichte hier, auch da, die zieht sich ja quasi jetzt auch schon seit Ewigkeiten. Ne? Also die Geschichte zwischen Roman Reigns und Cody natürlich, das geht zurück bis letztes Jahr WrestleMania, dann eben dieses Jahr WrestleMania natürlich mit dem großen Match und Cody, der seine Geschichte hier zu Ende erzählt und endlich das Gold holt, Roman Reigns, der erstmal weg ist, dann Solo Sikoa, der die Bloodline an sich reißt und die einmal komplett umkrempelt und ja, jetzt haben wir hier eben die WrestleMania-Gegner, die Langzeit-Fäden-Feinde, Roman Reigns und Cody auf der einen Seite gegen die Bloodline auf der anderen Seite. Und man muss sagen, dass natürlich da auch einige Leute gar nicht so glücklich sind, dass sich hier einen Cody und einen Roman Reigns zusammentun. Also nicht nur die beiden selbst sind ja sich nicht 100% eins und da wurde ja auch schon angedeutet, nee, wir wissen genau, dass es irgendwann geht's halt wieder ums Gold, ne? Aber für den Moment gucken wir mal, dass es irgendwie funktioniert. Aber ich spreche da natürlich von speziellem Kevin Owens, der da alles andere als begeistert von ist, dass sich hier Cody mit Roman Reigns zusammentut, weil der ja seit Ewigkeiten hier mit der Bloodline fädet.
Genau. Und auch deswegen mit Roman Reigns gefädet hat, ne? Und natürlich muss er dann sagen, ey, ich war jetzt hier immer zur Hilfe da. Und einem Randy Woods ja auch erklärt, hat gesagt, hier, du verstehst mich doch, also der Cody gesagt, du verstehst mich doch, du weißt auch, warum ich das mache, es macht ja Sinn, er hat mir sein Wort gegeben, ne, und dann soll das kein Problem sein, wo Randy sagt, nee, ist kein Problem, solange du es nicht zu einem Problem machst, ne, Randy
was aber auch schon
natürlich wieder in Randy Orton-Manier, und sind wir mal ehrlich, klar, natürlich die Sache mit Kevin Owens und einem möglichen Kevin Owens Heel-Turn, da haben wir auch schon mal bei Sean Blind drüber gesprochen, aber das Match, was natürlich irgendwo am Horizont noch wartet, ist ja auch Cody gegen Randy Orton. Also, wie oft fällt in irgendwelchen Kommentarspalten der Name, oh, Legacy, so jetzt die beiden gegeneinander. Also, das werden wir natürlich noch kriegen. Die Frage ist, wann, wie, wo wird geturnt, wird ge-RKO'd. Also, weil, ne, ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist für einen Cody, dass es dann, also weil Kevin Owens sehe ich hier wirklich, lieb den Mann, aber ich sehe ihn hier wirklich eher so als Mittel zum Zweck.
Just weil größerer Übergangsgegner, so Story, genau. So emotionaler Story-Gegner, den er im weiteren Verlauf wieder vorliegt.
Weil dann hast du halt einmal jetzt in Berlin den guten Kevin Owens besiegt und dann besiegst du einmal den bösen Kevin Owens und dann hast du aber auch ein gutes 2, vielleicht 3 Monate, je nachdem, Programm mit Cody gegen Randy. Das ist so ein Ding, das bringst du beim Rumble, weißt du?
Ja.
Das ist ein großes Match, das macht absolut Sinn. Dann kannst du ihn jetzt hier irgendwo im November gegen Kevin Owens kämpfen lassen. Außer natürlich die Saudis sagen, nee, das macht er mal schön hier bei uns. Ne? Das ist natürlich auch immer noch die Wildcard, die wir natürlich nicht vergessen dürfen an der Stelle.
Ist Logan Paul immer.
Ja.
Die Wildcard ist immer Logan Paul, weißt du.
Also, nee, aber das halt die Saudis sagen, wir wollen Randy Orton gegen Cody Rhodes, also von daher.
Immer Logan Paul, scheiß auf Randy Orton, wollen dann.
Logan Paul ist der Special Guest Referee.
Ja, genau.
Guest Host. Also, sowas ist natürlich auch immer noch möglich, dass man dann sagt, man geht halt irgendwie diesen Weg. Und ich sag mal, Roman wird irgendwo auf der Road to WrestleMania das Programm sein, gehe ich jetzt mal von aus. Ne? Ist die Frage noch, ob, wie, wo, The Rock, was man macht oder so, ne? Oder ob es dann erst nach WrestleMania passiert. Also, ich glaube, soweit, es gibt ja immer so grobe Pläne, aber die können auch ganz schön umgeworfen werden, wie wir auch bei diesem Jahr WrestleMania gesehen haben. Deswegen auch hier die Frage, wer kostet wen den Sieg?
Ja.
Kostet die Bloodline, also Tama Tonga und Tongaloa, irgendwem den Sieg? Kostet ein Eingriff von Kevin Owens jemandem den Sieg? Vielleicht auch irgendwie gut gemeinte Eingriffe, wie wir es bei SmackDown gesehen haben, wo ja Cody eigentlich helfen wollte. Dann wird er von Jacob Fatu in den Ref gerollt und dann deswegen gewinnen dann Kevin Owens und Randy Orton nicht. Also hier gibt's wirklich 6, 7 verschiedene Ausgänge, wer wie gewinnen kann, oder wie siehst du das?
Ja, also es gibt natürlich da verschiedene Möglichkeiten. Tatsächlich halte ich aber die du gerade schon angesprochen hast, für die wahrscheinlichste. Die Bloodline an sich ist ja relativ geschlossen. Ne? Also da ist das Machtgefüge noch relativ klar. Jacob Fatu steht eindeutig hinter einem Solo Sikoa. Die beiden anderen Jungs, die dürfen das Gold halten und dürfen mal eingreifen, mal mehr oder minder effizient. Aber die funktionieren an sich gut, weil da die Hierarchie stimmt. Im anderen Hause, also im Hause Babyface, Roman Cody, da stimmt die Hierarchie nicht so richtig. Ne? Und da stimmt auch die Beziehungen stimmen da nicht so 100%. Und ich glaube, genau das wird es dann eben am Ende sein. Ich glaube, dass es ein Eingreifen von der Bloodline geben wird. Das wird wiederum KO und oder Randy Orton auf den Plan rufen. Es wird dann am Ende ein wunderschönes Durcheinander geben, wie wir es zuletzt immer gehabt haben, nach, lass es 20 Minuten sein, die das Match dann gelaufen ist. Dann kriegen wir noch mal so 5, 7 Minuten Chaos und dann die Storyentwicklung. Die Storyentwicklung wird sein, dass Kevin Owens hier Cody und Roman den Sieg kostet und deswegen eben, ja, die beiden dann wütend auf den sind. Kevin Owens fühlt sich zu ungerecht behandelt und es gibt vielleicht noch nicht den endgültigen Heel-Turn, aber zumindest schon mal diesen Bruch und der Heel-Turn, der folgt dann vielleicht noch in den kommenden Wochen SmackDown. So ist meine Planung für die ganze Geschichte. Und deswegen wird das Ding hier auch eine ganze Zeit lang gehen. Weil auch hier finde ich es wiederum spannend, ich habe gerade das Machtgefüge innerhalb der Bloodline angesprochen, da haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gesagt, so ja, WWE versucht so ein bisschen Roman Reigns und Solo Sikoa auseinanderzuhalten. Ich sag mal, ein bisschen hat es funktioniert, aber das war jetzt auch nicht so ewig lange, wenn man ehrlich ist. Und wir haben aber auch gesehen, dass ein Solo Sikoa der ist, der hat im Gegensatz zu Solo schon Bock drauf, sich mit Roman hier zu messen. Wir haben es im Anschluss an das Steel Cage Match gesehen, so, wo Roman gesagt hat, Alter, komm her. Und Solo ist geflüchtet und Jacob hat gesagt, nee, komm her, ich hau dir ein paar aufs Maul und dann ist er eben von einem Solo Sikoa rausgezogen worden. Ich finde auch, dass dieses Match ist eine gute Möglichkeit, um einen Jacob Fatu noch mal stärker in den Mittelpunkt zu rücken und vielleicht da auch noch mehr interessanter zu machen, absichtlich falsche Steigerung, als einen Solo Sikoa.
Ja, absolut. Also allein dieses Aufeinandertreffen von einem Jacob Fatu und Roman Reigns im Ring, wirklich, also in einem Ring im Match.
Offiziell, ja.
Genau. Also das wird super interessant sein zu sehen. Weil, um diesen 2024er Begriff zu verwenden, Jacob Fatu hat ja wirklich eine Aura, die er ausstrahlt.
Ja.
Und die hat halt ein Solo nicht so. Und das hast du ja auch gemerkt, als sie sich da so ein bisschen gegenüberstanden, schon Jacob und Roman vorher. Ich bin da sehr gespannt drauf, wie man das macht und wie das wirkt auf die Leute.
Ja, ich finde mal in den, also im Anzug und mit den Handschuhen sieht ein Solo schon relativ beeindruckend aus. Also auch wenn er dann so mit seinem Mann da angestapft kommt beim Entrance, da sieht er schon relativ beeindruckend aus. Für mich verliert er aber sehr viel von dieser Aura, um das Wort mal wieder aufzugreifen. Sobald er im Ring steht mit diesen Hosen und irgendwas fehlt mir da. Ich kann es dir nicht genau sagen. Vielleicht ist er auch einfach ein paar Zentimeter zu klein. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber irgendwas fehlt mir da. Ich sagen kann, ja, der ist schon soweit. Andererseits auch ein Solo hat da natürlich noch Luft nach oben, ne? Also da kann sich auch noch einiges entwickeln.
Wachsen ja nicht. wenn das an der Größe liegt.
Nur in die Breite. Ja, ich krieg einfach dickere Schuhe an.
Plateauschuhe.
Nein, keine Ahnung. Aber irgendwas fehlt dann noch. Und irgendwas bringt dieser Jacob Fatu halt eben mit, was die Leute in ihren Bann schlägt. Der ist natürlich gerade noch eigentlich relativ eindimensional, was so seine Figur angeht. Aber der bringt natürlich durch seine Athletik und auch durch den Look und durch diese Wildheit, die dann mal hat, ist der schon sehr interessant einfach. Und offensichtlich zieht er Leute in seinen Bann. Und ja, gegen Roman Reigns, das wird schon ein großes Aufeinandertreffen werden. Und da wird es garantiert auch mal so vielleicht diesen Stare-Down-Moment geben. Und da wird WWE auch genau hinschauen und sich überlegen, okay, welchen Weg gehen wir denn hier? Entschuldigung. Gehen wir wirklich mit Solo gegen Roman auf lange Sicht? Oder wird es dann eben vielleicht doch Jacob Fatu gegen Roman Reigns auf lange Sicht sein? Oder beides erstmal.
Ja.
So.
Spannend.
Ja, wie geht's denn jetzt hier aus?
Boah, es ist super, super, super schwer, das zu tippen, ne?
Na komm.
Ich würde jetzt ehrlich gesagt einfach erstmal für den Safe-Pick gehen und würde Cody und Roman nehmen.
Ach, witzig. Okay, ich nehme die Bloodline, weil das mein Safe-Pick war.
Ja, also, weißt du, was mein Argument dahinter ist? In einem Team ist Roman Reigns.
Ja, das ist halt wirklich ein guter Punkt, ne? Weil wenn wir von der Niederlage sprechen, bedeutet das ja gleichzeitig, dass jemand gepinnt werden müsste. Und ob jetzt ein Roman Reigns oder eine Cody gepinnt würde. Ich meine, Cody haben wir schon mal gesehen, auch jetzt nach seinem Titelgewinn. Nichtsdestotrotz, das wäre halt eine große Nummer. Ich glaube nicht, dass ein Roman gepinnt wird. Den wird man schützen bis zum geht nicht mehr. Deswegen müsste Cody das Ding wieder fressen, was aber zu meiner Theorie passt mit KO und so, ne, dass da quasi irgendwas schief läuft. Vielleicht wird KO geblendet und er verpasst Cody versehentlich einen Stunner oder so.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass man diesen Weg ist man auch schon häufiger gegangen in letzter Vergangenheit, dass man sagt, ja, es gibt halt diesen Eingriff gegen einen, aber es ist noch nicht der Turn, weil der hat den ja nur aus Versehen getroffen, ne?
Ja, ja.
Ich finde das immer sehr langweilig, muss ich ganz klar sagen, weil das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Und dann kann man das wieder bei SmackDown dann sagen, ja, du hast mich angegriffen. Ja, aber ich wollte ja eigentlich, ja, okay. Und dann turnt er halt 2 Wochen später. Ich finde das immer sehr langweilig. Aber diesen Weg könnte man halt hier auch gehen. Es soll einen Superkick geben, jemand weicht aus und dann wird halt Cody getroffen oder sowas.
Ja. Ja, oder Stuhlschlag. Keine Ahnung, es gibt 1000 Möglichkeiten natürlich, wie man das hier aufgreifen kann. Ich bin gespannt und ich bin auch gespannt, ob man das wirklich als Main-Event bringt und dass wir quasi so ein Overrun bekommen, also Overrun, Anführungsstrichen, weißt du, die Einblendung schon und dann passiert vielleicht noch irgendwas. Wir werden es sehen auf jeden Fall.
Dann kommt The Rock.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, was macht der denn momentan?
Der bereitet sich für Bad Blood vor.
Ach so, okay.
Ja.
Ich war lange nicht mehr auf den Social-Kanälen von The Rock. Sind die auch wieder bei irgendwelchen Dreharbeiten?
Bestimmt.
Ist immer bei Dreharbeiten. Garantiert. Aber wir sind gespannt auf Bad Blood, vor allem da auch eben auch auf die Story-Entwicklung, weil eben da fast jedes Match eine große Fehde im Hintergrund hat. Und mal sehen, wie man das hier dann auflösen wird, wie man die Geschichten dann eben zum Ende bringen wird, beziehungsweise wie man sie fortsetzen wird. Und ich glaube, da hat man auf jeden Fall auch den richtigen Namen gewählt für diese Show mit Bad Blood. Ja, Kai, und wir hören uns dann am Sonntag wieder hier.
Ja, genau. Nachdem wir all diese Fragen vielleicht komplett oder zumindest teilweise gelüftet bekommen haben.
Ganz, ganz genau. Da gibt's nämlich dann im Wochenend-Podcast die Review hier zu WWE Bad Blood. Nicht morgens früh schon ganz pünktlich, sondern eher dann wahrscheinlich im Laufe des Tages, wenn Kai und ich die Show geschaut haben und dann eben auch hier den Podcast aufgenommen haben. Wir geben Gas, dass ihr das Ding dann zeitig hören könnt. Ansonsten, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, Patreon, Steady, ihr wisst das alles. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, geht gerne mal bei Holy einkaufen. Das lohnt sich auf jeden Fall auch, weil es geiles Zeug. So, lieber Kai, dann sind wir an der Stelle aber durch. Oder möchtest du noch irgendwas sagen?
Nee, haben wir's.
Dann haben wir's. Wir entlassen euch damit in eine ereignisreiche Woche. Wir wünschen euch viel Spaß natürlich bei WWE Bad Blood und bei unserem weiteren Programm. Ich sage an der Stelle wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.